Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Stefan Noller, CEO von Ubersch. Hallo Stefan und herzlich willkommen.
Hallo in die Runde.
Und auch aus dem Insurance Monday Team darf ich heute wieder Oliver Lauer und Herbert Janski begrüßen.
Hi zusammen.
Guten Abend zusammen, hallo Stefan.
Und wir haben heute ein brandaktuelles und hochspannendes Thema und da muss ich auch sagen, da bin ich selbst ein bisschen aufgeregt und freue mich schon sehr auf die vielen entspannenden Insights, denn wir sprechen heute zum digitalen Impfzertifikat, das endlich da ist und da freuen wir uns doch sehr, dass wir mit dem, ja, ich würde schon sagen, quasi Erfinder über den Weg dorthin sprechen dürfen, denn das Bundesministerium für Gesundheit hat IBM und Ubersch, dem Startup von Stefan, mit der Entwicklung des digitalen Impfnachweises für Deutschland beauftragt. Was das genau bedeutet und was es auch kann, möchten wir heute im Podcast entsprechend mit dem CEO klären. Ja, und Ubersch ist ja auch schon länger am Markt aktiv und natürlich wollen wir deshalb auch wissen, was sich eigentlich hinter Ubersch verbirgt. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, Stefan, stell doch einmal dich und Ubersch doch einmal gerne kurz vor.
Ja, kann ich sehr gerne tun. Also Stefan Noller, Gründer und CEO von Ubersch. Wir sind allerdings ein Gründungsteam, ne? Also Co-Founder streng genommen. Ich selber bin Diplompsychologe, aber auch Seriengründer und habe schon verschiedene Startups im Bereich datengetriebener Geschäftsmodelle gegründet. Ubersch konkret ist ein Spezialist für Cybersecurity mit dem Fokus auf Datenintegrität. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Plattform zu schaffen, die so etwas ist wie das DocuSign für Daten, könnte man sagen. Also wie man jetzt eben Dokumente elektronisch unterschreibt, denken wir, wird man in der Zukunft auch Daten elektronisch unterschreiben. Gegebenenfalls nicht von Hand, sondern es kann auch ein Sensor sein, der das tut oder ein Steuerungsgerät in der Industrieanlage oder so. Ja, aber wir glauben, dass eine höhere Verlässlichkeit von Daten in der Zukunft, in der Digitalisierung, eine entscheidende Rolle spielen wird. Und da wird Ubersch ein wesentlicher Player sein, das zu organisieren und möglich zu machen.
Stefan, was war die Motivation für dich, Ubersch gemeinsam mit deinem Kompagnon zu gründen?
Also um ehrlich zu sein, ist es wirklich die tiefere Motivation kommt wirklich aus einer langen Faszination für die Digitalisierung. Daher kommt das, ja. Ich finde das Internet immer noch, ich kann mich immer noch darüber begeistern. Wir gehören hier, glaube ich, alle zu der Generation so halbwegs, ne, die das sozusagen in ihrem Leben als etwas neu hinzukommen, das noch erlebt haben, ne? Nicht als schon immer da gewesen. Und ich finde das eine der größten Sachen, die sozusagen in meinem Leben beruflich und auch privat dazugekommen ist. Und was man jetzt halt in den letzten Jahren sieht, ist so etwas wie eine zweite große Welle des Internets. Nämlich, dass es nicht mehr nur in Laptops und in Desktop-Computern steckt, sondern plötzlich auch in der Kaffeetasse, im Schreibtisch, in der Wand, im Auto, in der Fabrikanlage, also es vernetzt sich plötzlich alles an Dingen, an Devices, an Maschinen, wird plötzlich Teil des Internets. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Ne? Das ist quasi wie eine Auffrischung der Begeisterung für die Vernetzungsidee des Internets. Und gleichzeitig bringt es halt wahnsinnige, also es kann einfach auch sehr dystopisch werden, ne? Weil den Laptop kann man einfach zuklappen, wenn es einem irgendwie zu viel wird. Aber wenn mal meine Tapete neben mir mit dem Internet vernetzt ist und alles um mich herum, dann schalte ich das halt nicht mehr einfach ab. Und das heißt, das muss gut gelingen, das muss schwer zu hacken sein, das muss im Sinne der Menschen gemacht werden und ist eine riesige Herausforderung. Und unter Sicherheitsgesichtspunkten, aber auch unter es muss einfach gut werden, es muss zum besseren Leben führen und nicht zum schlechteren. Und das ist ja nicht so ganz trivial, ne? Da muss man sich für reinhängen, dass das passiert.
Ja, absolut. Jetzt kenne ich euch schon aus anderen Projekten und wie ich gelesen habe, dass die Bundesregierung euch beauftragt hat, gemeinsam mit IBM den digitalen Impfnachweis zu kreieren, zu erstellen, hat mich ultra, ultra gefreut. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Wie ist es dazu gekommen? Also bist du einfach mal mit Jens Spahn Bier trinken gewesen oder gab es da eine Ausschreibung? Wie läuft sowas?
Nee, das Bier steht noch aus. nein, das im Prinzip ist es viel nüchterner, ne? Also es gibt ja in so einem Zusammenhang dann auch immer die unterschiedlichsten Mutmaßungen. Wir hatten auch die Freude, dass in dem Moment, als wir die Ausschreibung gewonnen haben, ne, da es eine große öffentliche Ausschreibung ist, gibt es so Schweigeperioden und so weiter. Das heißt, wir durften an vielen Stellen auch gar nicht Stellung nehmen zu Dingen, die geäußert wurden. Und das war schon teilweise schwer mit zu verfolgen, ne, was alles über uns, also was alles gemutmaßt wurde, durch welche Verbindungen das herbeigeführt wird und so. Am Ende ist es wie so häufig viel nüchterner, das ist einfach harte Arbeit gewesen. Wir haben schon zu Beginn der Pandemie uns überlegt, wie ja viele Startups, ne, kann man jetzt, schickt man die Leute in Kurzarbeit, ja, und nimmt einfach zur Kenntnis, dass die Hälfte des Geschäftes gerade weggebrochen ist, oder versucht man, die Qualität von Startups zu nutzen, nämlich pivoten, sich umschauen, überlegen, ob man irgendwo was hochfahren kann, was man vorher nicht so auf dem Schirm oder nicht mit der Priorität hatte. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir sind Spezialisten für Datenintegrität, für verifizierbare Daten. Entstehen in der Pandemie relevante Datenpunkte, die verifiziert werden sollten, ja, weil sie vielleicht gefälscht werden können oder so. Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass Labordaten wichtig werden, ne? Also dass Testergebnisse in der Fläche millionenhaft genutzt werden würden und dass es eine hohe Attraktivität hat, die zu fälschen, ja, weil schon früh erkennbar war, dass du mit einem Testergebnis einem negativen Testergebnis bestimmte Dinge dann machen kannst oder andere nicht machen kannst. Und man muss sagen, dass viel von der Infrastruktur, aus der das kommt, ne, also Labore, aber das ganze Healthcare-System ja digital jetzt nicht gerade auf dem aktuellsten Stand sind. Das heißt, die Idee da, was Verifizierbares, was mit modernen digitalen Techniken Abgesichertes zu machen, die war, die erschienen den vielen, mit denen wir gesprochen haben, wie sehr weit weg. Und man muss sagen, auch die Idee, dass es irgendwie Leute geben könnte, die jetzt anfangen, sowas zu fälschen. Ja, und dann kam halt ruckzuck weltweit, ne, Meldungen von gefälschten Corona-Testergebnissen. Es gab eine Europol-Warning an alle Mitgliedsländer und so weiter und plötzlich helle Aufregung. Und wir haben uns immer besser da positioniert und waren an allen großen Flughäfen mit unserer Technik schon im Einsatz, schon weit bevor es Impfstoffe gab, ne. Und dann als klar wurde, es kommen Impfstoffe und es wird funktionieren. Wenn ihr euch erinnert, das war ja lange Zeit nicht klar, ne? Es war überhaupt nicht sicher, ob überhaupt ein Impfstofferfolg passieren würde.
Absolut, ja, klar.
Dann war es plötzlich klar und dann haben wir halt wieder das gemacht, was Startups machen. Nicht jetzt irgendwie gesagt, so, ja, mal gucken, ob wie sich das so setzen wird, sondern wir haben gesagt, okay, wenn es schon richtig ist, Corona-Testergebnisse abzusichern, weil sie gern gefälscht werden, dann wird der Impfstatus noch mal mehr attraktiv werden für Hacker, zu sagen, ja, das Ding ist vielleicht nicht mehr 50 Euro wert, sondern 500 Euro unter Umständen. Also wird es weltweit ein Business geben mit Fälschungen von Corona-Impfstatus-Ergebnissen. Und dann haben wir sehr schnell angefangen, da unser System auch drauf anzupassen, erste Piloten zu machen, haben einen bayerischen Landkreis gefunden, der mutig genug war zu sagen, wir starten einfach mit dem System. Was eine Welle ausgelöst hat, ne? Also dieser wirklich tolle Landrat Schneider aus Altötting, der hat, glaube ich, alles an Presse gesehen, was es in Europa irgendwie gibt in den Wochen darauf. Weil den Leuten klar war, dass das natürlich Sinn macht, ne? Also dass Impfung wichtig werden würde, war inzwischen jedem klar und ich glaube auch, dass viel mehr Leute, auch übrigens ganz normale Leute auf der Straße, verstehen, dass die Digitalisierung nicht irgendwie eine Nerd-Idee ist, sondern dass es eine total sinnvolle Idee ist. Ne? Natürlich digitalisiert man sowas. Ne? Natürlich hat man das im Smartphone und natürlich ist es dann auch abgesichert und kryptografisch irgendwie gemacht und verifizierbar. Ne? Das ist viel, ich glaube, es ist viel normaler für die Leute, als so die Fachleute sich manchmal denken, ne? Oder Leute in Behörden und so weiter. Also insofern waren wir dann schnell schon auf der Straße, ne? Dann ist ein weiterer Landkreis nachgezogen in Baden-Württemberg. Und wir waren einfach schon früh, hatten wir zwei laufende Systeme und haben tausende von Impfnachweisen schon erzeugt mit den Partnern. Und dann kam erst die Ausschreibung. Ne?
Cool, danke dir. Bevor wir jetzt in die technischen Details vielleicht einsteigen dazu, kannst du kurz beschreiben, über was sprechen wir denn da jetzt mit dem digitalen Impfzertifikat oder Impfpass und wie funktioniert's rein praktisch für den Verbraucher?
Ja, das ist auch spannend. Ne? Es gibt scherzhaft Leute, die sagen, die QR-Code-Industrie ist der ganz große Profiteur der Corona-Krise, weil das, sowohl das Testzertifikat als auch das Impfzertifikat ist technisch ein QR-Code. Und wir wissen, QR-Code ist ein nur optisch kodiertes Datenstatement, ne? Also eine Anzahl von Werten. Und was da drin steckt, sind zwei Dinge. Das eine ist die Impfaussage, ne? Also Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Impfstoff, Impfdatum. Und das zweite Element ist eine digitale Signatur, wie eine elektronische Unterschrift, die amtlich ist und für den Arzt, die Ärztin steht, der die Impfung ausgeführt hat. Und damit, und das Ganze hängt an einem sogenannten PKI-System, ne, also Public Key Infrastructure, das ist ein kryptografisches System, wo man so Unterschriftsberechtigungen weiterreichen kann sozusagen. Und das Spannende ist, dass die EU sich den Ruck gegeben hat und meiner Ansicht nach übrigens wirklich bemerkenswert im globalen Vergleich agiert hat und ein EU-weites Nachweissystem designt hat. Und das heißt, dieser Impfnachweis, wenn man ihn jetzt bekommt, oder jetzt seit neuestem auch Testnachweise, sind automatisch EU-weit kompatibel und in jedem EU-Land einlesbar, verifizierbar, in dem Moment, wo man sie bekommt. Und wie gesagt, technisch ist es ein QR-Code, ne? Der gesamte Datensatz ist in diesem QR-Code, auch nirgendwo anders, ne? Das macht es so datenschutzfreundlich. Und das heißt, wenn die geimpfte Person jetzt irgendwo da an der Grenze ankommt und möchte das vorzeigen, dann zieht sie diesen QR-Code raus. Der könnte auch auf einer Teetasse aufgedruckt sein übrigens, ne? Also muss nicht unbedingt in der App sein, ne? Aber ich glaube, das werden nicht so viele machen. Also mehr werden es wahrscheinlich in der App haben. Und dann zeigt man den vor und die prüfende Person, also Grenzbeamter zum Beispiel, würde jetzt eine Prüf-App haben und diese Prüf-App liest den QR-Code. Da steht dann drin Stefan Noller, Geburtsdatum, Impfdatum und Impfstoff und Unterschrift und dann prüft die App, ob diese Unterschrift autorisiert ist, also von einer autorisierten Stelle kommt und ob sie passt zu dem Inhalt des QR-Codes, ne? Also ob das tatsächlich so unterschrieben wurde, wie es da ausgelesen wurde. Und dann kann man noch einen Personalausweis zusätzlich vorzeigen, dann kann man prüfen, ob ich auch wirklich Stefan Noller bin. So habe ich so ein Zwei-Faktor-System, um zu prüfen, ob ich eine Person da habe, die tatsächlich geimpft wurde.
Ja, Stefan, also vielen Dank. Jetzt hast du leider die Frage fast schon beantwortet, die ich hier als Skript vorgegeben bekommen habe. Insofern muss ich da jetzt ein bisschen improvisieren. Aber das macht doch nichts, denn ich glaube, ich habe echt noch eine Menge Fragen an dich. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit ausreicht. Ich verfolge das ja jetzt schon eine ganze Weile, diese Ausschreibung, dann sozusagen das Gewinnen der Ausschreibung und eine sehr emotionale Diskussion, Blockchain, Non-Blockchain, dann wurden da gewisse Dinge rauf und runter getwittert. Vielleicht kannst du das Thema nochmal entsprechend auseinanderziehen. Was ist jetzt Blockchain, was ist nicht Blockchain, wie viel Blockchain hat die Lösung denn jetzt noch und was sind denn jetzt sozusagen die Vor- und Nachteile von dem Ansatz, den ihr gewählt habt und welche Möglichkeiten gibt es denn für die Zukunft, das vielleicht mit dem ein oder anderen System dann auch noch zu verheiraten? Also da gab es ja durchaus auch sehr viel Wirbel vor und nach der entsprechenden Ausschreibung.
Absolut, ja. Also vielleicht, um es so ein bisschen aufzuklären, tatsächlich waren die ersten Systeme, die ich gerade beschrieben habe, ne, Altötting und Zollernalbkreis, waren mit einem Blockchain-Backend. Allerdings muss man sagen, dass auch das schon eine Mischung aus PKI-Systemen war. Ne? Also wir haben mit Siegeln der Bundesdruckerei gearbeitet, also durchaus hoheitliche Unterschriftsiegel und Signaturen. Das steckt genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, für das EU-weite System. Nur, dass wir zusätzlich einen Hash-Wert von diesem Event, könnte man sagen, also von dem Impfnachweis, in mit einer Reihe von Zusatzmechanismen, um das möglichst stark zu anonymisieren, in mehrere Blockchains hinterlegt haben. Das ist einfach die Infrastruktur, die Uberge hauptsächlich betreibt. Und die Idee ist, hinter dem Ganzen ist ja ein Echtheitsnachweis zu machen, ne? Dass ich im digitalen Nachweis machen kann, dass etwas wirklich so stimmt, zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort, mit diesen Ausprägungen passiert ist, ne? Und wir sind ja hier in einem Versicherungspodcast, ne? Also man kann sich so vorstellen wie eine Claim-Aussage, ne? Auch da ist wichtig, wenn ich aus einem Fahrzeug einen Schaden gemeldet bekomme sozusagen, dann will ich wissen, stimmen die Beschleunigungswerte, stimmt die Uhrzeit, stimmt aber auch, dass es von dem Sensor kommt in diesem Fahrzeug und so weiter. Ne? Und das ist tatsächlich was, wo wir sagen würden, wenn man da hinten noch eine Public Blockchain-Infrastruktur dranhängt, dann kann ich besonders verlässlich, vor allem in Situationen, wo mehrere Parteien sich auf ein Ereignis einigen müssen, die sich nicht unbedingt untereinander vertrauen oder enge Geschäftsbeziehungen haben. Ne? Wo man denen sagen kann, das ist so hinterlegt, dass ihr damit zur Not zu Gericht gehen könnt, das ist hochsicher und hochprüfbar unter Peers sozusagen. Ne? Und jetzt muss man sagen, dass die Bundeslösung ist in ihrer Charakteristik ein bisschen anders, weil sie nicht ein Peer-to-Peer-System ist, sondern da muss hoheitliche, staatliche Autorität, zentrale Autorität sozusagen, digital organisiert werden. Also ich muss quasi Unterschriftsberechtigung an Impfzentren weitergeben vom Ministerium für Gesundheit. Und dafür mussten wir in den Fachdiskussionen mit den Partnern und mit dem Ministerium einsehen, ne, dass Blockchain da nur ein sehr sekundäres Feature wäre. Ne? Weil das dafür einfach nicht kein zentrales Feature ist. Und hinzu kam dann noch, dass in den technischen Anforderungen der EU auch kein Blockchain-Backend vorgesehen war oder gefordert wurde. Und deswegen haben wir es da einfach weggelassen. Ne? Aber der Teil davor, das ganze PKI, die ganze Identifikation dessen, der den Impfnachweis erzeugt und auch die Verifikationsarten, waren alles schon da. Ne? Das ist in der Öffentlichkeit viel dichotomer dargestellt worden, als gäbe es jetzt hier links ein PKI-System und rechts ein Blockchain-System. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist für Nicht-Fachleute okay, ne, wenn die das so darstellen. Ich finde es, weil sich auch viele Fachleute beteiligt haben, manchmal ein bisschen seltsam, weil die eigentlich wissen müssten, dass es viel überlappende Technologie ist. Ne. Wir reden eigentlich immer von bestimmten kryptografischen Mechanismen, die verwendet werden, auch in der Blockchain. Und insofern war der Change sozusagen, der da gemacht wurde, gar kein so fundamentaler, wie es dann gerne in der etwas übertriebenen Öffentlichkeit immer dargestellt wird. Und wenn wir nicht wesentliche Teile unserer Technologie genutzt hätten, ne, dann, ich meine, wir haben das System in wenigen Wochen an den Start gebracht. Ne, das wäre niemals möglich gewesen, wenn wir nicht bestehende Technologie genutzt hätten. Ne.
Heißt das denn, dass das System dadurch auch einfacher umzusetzen war? Also, dass ihr die Komplexität Blockchain herausgenommen habt, weil die Capabilities, die Fähigkeiten, die mit der Blockchain gekommen wären, einfach sekundär waren für den Anwendungsfall?
Naja, das kann man jetzt so oder so sagen. Also streng genommen ja. Ne? Also jede Komponente, die du von einem komplexen IT-System wegnimmst, macht es weniger komplex. Aber gut designte Komponenten haben ja meistens irgendeinen tieferen Sinn. Und machen dann auch bestimmte Dinge wieder komplexer. Ne? Also Blockchains sind zum Beispiel sehr gut darin, verlässliche Timestamps zu liefern, ne? Zu einem sehr günstigen Preis. Hm. Und das ist bei einem Impfnachweissystem ein wichtiges Feature, ne? weil es geht ja immer darum, wie lange ist die Impfung zurück, wie lange ist sie gültig und dergleichen. Ne? Das wäre jetzt nicht total falsch gewesen, das mit Blockchain zu machen, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht in den Piloten. Ne? Aber es war nicht besonders maßgeblich, das einfach ohne zu machen, so würde ich es mal sagen.
Okay, danke schön. Da kann man sich sicherlich noch etwas länger unterhalten, aber wir haben ja hier begrenzte Zeit und würden natürlich auch gerne noch ein paar andere Fragen stellen. Jetzt haben wir gesehen in den letzten Tagen, zumindest ich bin ja jetzt auch schon tatsächlich geimpft, zweimal geimpft und habe dieses Zertifikat inzwischen in zwei verschiedenen Applikationen importieren können. Was bedeutet das eigentlich? Kann jetzt jeder, der eine App baut, sagen, ich baue eine App um das Impfzertifikat herum und kann das importieren? Ist das eine öffentliche Schnittstelle? Ist das sozusagen Open Source? Und es können sich entsprechende auch durchaus Modelle um dieses Zertifikat entwickeln? Oder ist das jetzt eher Zufall, was ich da gesehen habe?
Nee, das ist nicht Zufall. Kein Zufall, ist tatsächlich gewollt. Ne? Also zum einen ist es tatsächlich, du hast ein wichtiges Stichwort genannt, ein Open-Source-System. Abermals, ne, nach der Corona-Warn-App, und das finde ich schon jetzt erstmal generell bemerkenswert, ne, dass die Bundesregierung schon wieder ein großes Projekt launcht und zur Voraussetzung macht, dass es Open-Source ist. Und das Konkrete, was du gestellt hast, ist auch gewünscht, ne? Dass es sozusagen einem, ich würde fast sagen, einem Ökosystemgedanken folgt. Ne? Denn am Ende muss man sich klar machen, wofür das Ganze gedacht ist. Ne? In dem europäischen Rahmenwerk wird immer gesagt, es geht um die Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa. Das ist sozusagen der Grundgedanke des regulatorischen Systems. Natürlich wissen wir, dass es um ein paar mehr Sachen noch geht, ne? um Events, um Leute wieder verlässlich ins Theater gehen zu lassen und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage, wie sehr das Ganze von einem Ökosystem von Playern adaptiert wird, eingelesen wird, verstanden wird, also digital verstanden wird, ist am Ende entscheidend dafür, ob das System Sinn macht. Ne? Denn einfach nur von der Bundesregierung einen Impfnachweis zu haben, ist ja erstmal schön für mich selbst, aber hilft mir nicht. Ne? Solange er nicht irgendwo verwendet werden kann und eingelesen wird und geprüft wird. Und deswegen finde ich es eigentlich einen klugen Gedanken, das so offen wie möglich zu machen. Gleichzeitig muss man sagen, jetzt jeder Hansel um die Ecke sollte jetzt vielleicht keine Impfnachweis-App bauen. Ne? Einmal ist es nicht ganz so unkomplex. Da werden auch noch ein paar Auflagen kommen, weil bestimmte Business Rules eingehalten werden müssen. Es muss eine Möglichkeit geben, die Keys zu revoken und so weiter. Ne? Es ist am Ende doch ein kryptografisches System, an dem man teilnimmt. Aber es gibt ja schon erste, ne? Also zum Beispiel kann man in der Luca-App jetzt schon auch den Impfnachweis hinterlegen und es werden weitere folgen. Und das finde ich absolut erstrebenswert und sinnvoll.
Da kommt mir natürlich jetzt als Banker durchaus auch eine Idee, während du sprichst. Du hast ja eben von Two-Factor gesprochen. Das heißt, heute muss ich ja mit der App immer noch, wenn es jemand möchte, natürlich meine Identität verifizieren mit einem physischen Ausweis. Das heißt, ich kann den QR-Code zwar scannen, aber wenn derjenige dann gegenüber sehr genau ist, dann muss da jemand physisch dann auch noch Vorname, Nachname, Geburtsdatum überprüfen. Könnte man durchaus ja auch dann kombinieren mit Systemen, die also wirklich schon wissen, das ist wirklich der Oliver Lauer, der ist dann geboren, also die das digital wissen und auch aufgrund eines Vertrauenslevels verifizieren können. Und dann könnte man das ja durchaus auch mit einem Impfausweis kombinieren und sich sozusagen den physischen zweiten Faktor gegen einen digitalen entsprechend austauschen. Das, was ja eigentlich, korrigiere mich jetzt, zukünftig auch mal geplant ist mit der digitalen Identity, ne, die dann im Endeffekt dann, wenn sie beides hat in der Wallet oder in der dann entsprechenden App, beides auf einmal machen kann, oder?
Ja, absolut richtiger Gedanke, ne? Und es ist, muss man auch so sagen, dass das Design der europäischen Lösung ist bewusst so gewählt, dass die Identität nicht im System hinterlegt wird, sondern eben mit den bekannten Mitteln Reisepass, Perso, als zweiten Token sozusagen geprüft wird. Aber wie gesagt, die Idee der Reisefreiheit steht immer dahinter. Also Grenzübertritt, da muss ich eh den Perso und den Reisepass vorzeigen. Deswegen erschien das wenig schmerzhaft. Es hat aber auch was mit einem, ich sag mal, digitalen Pragmatismus zu tun, weil advancedere Lösungen, ne, so wie SSI oder was du gerade beschrieben hast, sind einfach in der Fläche noch nicht da. Ne? Das ist ein Ticken, kommt das Problem sozusagen zu früh für den Lösungsbaukasten. Und es war ja auch eine ganz wesentliche Anforderung, dass es wirklich barrierefrei in der Masse funktioniert. Ne? Oma Erna und Opa 1 müssen das genauso leicht verwenden können, wie eben Oliver Lauer und Stefan Noller mit ihren drei Smartphones. Und deswegen war das wichtig. Ne? Aber der Gedanke ist trotzdem interessant, ne? Dass natürlich Apps, die eine stärkere Identity-Proof eingebaut haben, aus welchen Gründen auch immer, einen interessanten Beitrag leisten können, sage ich jetzt mal so. Ne? Weil man vielleicht in bestimmten Situationen, wo man sagt, ein Perso brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe hier eine Kombi von verlässlich eingelesenem, verifizierten Impfnachweis und verlässlich hinterlegter Identität. Das kann durchaus ein spannender Beitrag sein.
So, jetzt muss ich noch eine ganz kurze Frage stellen, bevor ich den Ball zu Herbert nochmal rüberwerfe. Wie ist das denn heute, wenn ich diesen Ausweis dann, also ich kann also eigentlich meinen Impfausweis immer nur zusammen mit meinem physischen Ausweis kontrollieren lassen. Das heißt, ich brauche immer einen Menschen, der das entsprechend scannt. So ist das heute, oder? Also das werden unsere Hörer bestimmt wissen wollen. Also heute ist das so, ne?
Genau, ja gut, da gab es ja diverse Diskussionen. Ne? Ein bisschen ist es vergleichbar mit dem Flugverkehr, ne? Wenn ihr euch vor Corona-Zeiten erinnert, wo man noch geflogen ist oder langsam geht es ja wieder. Ist es so, dass die meisten Airlines im innerdeutschen Flugverkehr auch nicht den Personalausweis geprüft haben. Das ist eigentlich ein sehr ähnliches System. Ne? Da habe ich auch ein Ticket und könnte das theoretisch jemand anderen am Flughafen die Hand drücken. Und der wäre tatsächlich in der Regel ins Flugzeug reingekommen, ne? ohne Stress, weil auf die Prüfung des Personalausweises verzichtet wird. Jetzt ist ein Corona-Nachweis irgendwie nicht ganz vergleichbar mit einem Flugticket, ne? Aber es ist auch nicht ganz fernliegend. Insofern würde ich sagen, das ist durchaus im Rahmen, also ich fand es eine ganz weise Entscheidung, ne? Dass man an manchen Stellen eben gesagt hat, man macht das System einen Ticken weicher. Ne? Aber streng genommen, ja, ist es nur voll funktionsfähig, der Nachweis, wenn man auch den Perso vorzeigt. Und ergo erfordert es eine Person. Ne?
Ja, Olli, aber...
Erfordert, den Perso dabei zu haben und so weiter.
Ne? Aber das ist doch genau das Thema, Olli. Ne? Ich meine, jetzt bräuchten wir doch nur einen Ersatz für einen Perso. Gegebenenfalls gibt es ja jemanden, der das schon übernommen hat, die Identifikation der Person, und diesen Doppelabgleich dann schon leisten kann, ohne den Perso. Gegebenenfalls fällt uns da ja was ein hier aus dem Podcast, aber Dominik, ich glaube, du hattest noch eine Frage, bevor wir das Thema vertiefen.
Ich glaube, da kann man sich tatsächlich auch nahtlos anschließen, weil wir schauen ja auch schon tatsächlich in die Zukunft. Von dem her ist es natürlich wichtig, erstmal so einen großen Auftrag an Land zu ziehen. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg für jedes Unternehmen. Und wenn wir jetzt natürlich auch so in die Richtung Zukunft schauen, Stefan, gibt es denn nach dem Impfzertifikat schon weitere oder noch weitere Themen, die von euch für die EU oder Regierung begleitet werden? Ist das schon mal in Aussicht?
Naja, also es gibt verschiedene Dinge, ne? Also zum einen, oder vielleicht erstmal so abstrakt, ich glaube ja zutiefst an die Digitalisierung und an die starke Dynamik, die hat, und ist durch Corona jetzt nochmal beschleunigt worden. Und deswegen glaube ich abstrakt, dass wir mit digitalen Dokumenten und jetzt im weiteren Sinn, also es können auch Datenereignisse und sowas sein, durch die Gegend laufen, das mit digitalen Identitäten koppeln und damit irgendwelche Dinge auslösen können. Ne? Das können ja auch, ich hatte vorhin schon mal die Schadensmeldung genannt, ne? Oder ganz andere Dinge noch sein. Ich glaube, das wird einen unglaublichen Zulauf erfahren in den nächsten Jahren, ne? Weil es einfach der innere Prozess der Digitalisierung ist, ne? Dass ich eben da verlässliche Daten und verlässliche Identitäten und die irgendwie kombinieren muss und handelbar machen muss. Ne? Und nichts anderes ist ja jetzt hier passiert, ne? mit dem digitalen Impfnachweis, dass ich dieses erstmal analoge Datum so digitalisiere, dass es massenhaft verwendet werden kann, so barrierefrei wie möglich. Ne? Und deswegen glaube ich schon mal grundsätzlich, ne, das wird nicht mehr weggehen, das ist eher was viel mehr in unterschiedlichsten Formen kommen wird. Und man kann jetzt leicht sich Dinge, ne, von anderen pandemischen Situationen, ne, muss man ja leider sagen, um damit anzufangen, ne, viele ExpertInnen sagen, es wird keine 10 Jahre dauern, bis wir uns mit der nächsten Pandemie vielleicht rumschlagen, ne, auf jeden Fall keine 100 Jahre nochmal, bis hin zu Medizinsektor an sich, ne, wo wir schon lange den Trend haben, dass man mit seinen Laborergebnissen rumläuft, dass man bestimmte medizinische Daten hier oder dort verwendet und so weiter. Wir haben die elektronische Patientenakte, die im Zulauf ist. Also viele Dinge allein im Medizinsektor, ne? Oder dass ich telemedizinische Anwendungen in Anspruch nehme oder sowas. Ne? Aber es gibt eben auch in anderen Sektoren, wenn ihr euch anguckt, im Energiebereich gibt es einen unglaublichen Digitalisierungsdruck, im Versicherungsbereich natürlich, ne, in vielen anderen Bereichen auch. Oder guckt euch das aktuelle Lieferkettengesetz an. Ne? Da wird es plötzlich für Händler zur Pflicht, nachzuweisen, unter welchen Bedingungen das Produkt produziert wurde. Das ist wie gemacht für so eine Art von Nachweis, ne? Wo ich eben sagen kann, da ist auf dem Lieferschein sind mehrere QR-Codes drauf und dahinter verbergen sich Sensornachweise aus der Produktion eines Stoffes zum Beispiel, ne? Also Textilproduktion oder bestimmte Geokoordinaten von Kaffeebohnen, wo die geerntet wurden und sowas. Also das kommt aus allen Ecken der Druck, ne? Dass wir mit digitalen Dokumenten Geschäftsmodelle umbauen sozusagen, ne? In diesem Fall beim Lieferkettengesetz ist es übrigens, ne, wir bauen um, dass wir so eine Art TÜV-Autorität hat, die aufpasst, dass alles gut ist. Da glauben viele nicht mehr so richtig dran, ne? Und ersetzen das durch eine Datennachweis. Ne? Und der muss dann natürlich verifizierbar und schwer hackbar sein und so weiter.
Der Druck ist ja auf jeden Fall da. Und da sind jetzt ja schon auch andere etablierte Firmen dran. Beispielsweise bietet IBM ja auch schon Lösungen und hat auch bei dieser Lösung mitgewirkt. Was mir natürlich gefreut hat, ist diese Kombination aus diesem wirklich renommierten, riesengroßen Weltkonzern und YouBird. Und YouBird wurde aber letztendlich so beschrieben, als wie wenn ihr den Takt angegeben habt. Also wie war die Zusammenarbeit mit IBM hier?
Ja, ich fand es übrigens auch bemerkenswert, ne? Plötzlich mit einem, ne, wir sind etwa 40 Leute bei YouBerge und IBM sind etwa 440.000 Leute, ne? Das ist schon, und dann auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, gemeinsam in eine Ausschreibung reinzugehen. Man muss auch wissen, ne, die Ausschreibung hatte eine Laufzeit von, also 3 Arbeitstagen. Ne? Die ist am Mittwoch veröffentlicht worden und musste Montagmorgen abgegeben werden. Also es war auch von Anfang an unter allergrößtem Druck, wie wir zusammenarbeiten mussten. Und das war jetzt nicht PR-Statement, wirklich hochprofessionell und großartig mit den Kollegen von IBM zusammenzuarbeiten. Und es fühlte sich über weite Strecken an wie zwei gute Startups, die zusammenarbeiten. Ne? Das war wirklich, anders wäre es gar nicht gegangen. Ne? Das als auf Augenhöhe und mit schnellen Zyklen. Und das ganze System ist ja wirklich innerhalb von wenigen Wochen nicht nur hochgezogen worden, sondern auch durch eine BSI-Prüfung gegangen, Datenschutzprüfung, RKI-Prüfung und so weiter. Ne? Das war wirklich keine leichte Aufgabe. Und ich finde das tatsächlich spannend, also einmal für die Startup-Szene, ne, und für uns, ne, dass sowas gehen kann, ne, mit einem großen, so ein schnelles gemeinsames Projekt zu gewinnen, zu machen. Und es ist auch wirklich so, ja, wir hätten alleine die Ausschreibung niemals gewinnen können, ne? Das wäre nicht gegangen. Ich würde jetzt mal so selbstbewusst sagen, IBM hätte sie auch nicht alleine gewinnen können.
Das ist schon geil, ne? Das ist doch einfach geil.
Ja, total. Total. Aber auch, dass die Größe haben zu sagen, Hubert, lass uns mal zusammen da reingehen, ne? Finde ich auch toll. Ne?
Jetzt muss ich da natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich meine, die Sache ist ja, das ist doch so eine IntroLab Germany-Liebe, oder?
Tatsächlich sind viele, ne, der ersten Kontakte zwischen YouBerge und IBM im InsureLab in unterschiedlichen Kontexten entstanden, das stimmt, ja.
Cool, sehr, sehr schön. Die IBM mischt jetzt auch mit beim Bundeskriminalamt-Projekt für digitale Identität.
Jetzt Bundeskanzleramtsprojekt. Ah, ja,
genau. Okay, Achtung, ich mach's nochmal neu. Ja, ist ja geil. IBM mischt jetzt ja auch mit beim Bundeskanzleramt-Projekt für digitale Identitäten. Jetzt sind wir ja unter uns, Stefan. Seid ihr da auch dabei?
Nein, da sind wir so nicht dabei. Wir kennen das Projekt gut. Wir werden sicherlich mit IBM auch noch andere Dinge zusammen machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dieses Projekt finde ich spannend. Ne? Ist sicherlich eins, aber es gibt im Medizinsektor in vielen anderen Bereichen auch noch andere. Ne? IBM ist auch im Versicherungsbereich ein großer Player. Also da ist noch werden noch spannende Dinge kommen, glaube ich.
Ja, spannend ist sicherlich auch eine gute Überleitung zu einem neuen Vorschlag, zu welchem ich gerne auch deine Meinung mal hören würde. Die eIDAS-Verordnung hat ja auch sehr viel mit Identitäten zu tun. Die gibt es jetzt schon ziemlich lange in Europa, war bis dato kein durchschlagender Erfolg. Jetzt gibt es sozusagen eine Version 2.0 oder einen Vorschlag, der sich, wenn man die eIDAS-Verordnung das erste Mal liest, eher revolutionär sich anfühlt als evolutionär, sicherlich auch dein Terrain toucht. Also da würde mich gerne deine Meinung interessieren. Wäre sozusagen Teil A der Frage. Teil B wäre vielleicht auch die Frage, mit welcher Regulatorik oder mit welchen Behörden musstet ihr euch eigentlich im Zuge dieses Impfausweises auseinandersetzen? Das ist ja in Deutschland durchaus nicht unfragmentiert.
Oh ja. Also vielleicht erstmal zu eIDAS und auch generell dazu, ne? Denn ich bin ein großer EU-Fan und muss sagen, ne, dass die EU in digitalen Angelegenheiten meiner Ansicht nach bemerkenswerte Fortschritte macht, ne? Auch im globalen Vergleich. Und das Thema digitale Identitäten, wo jetzt, wenn man so will, der digitale Impfnachweis ja ein Sonderprojekt drin ist, ist durchaus eines davon. Ich finde auch, dass die Datenschutzgrundverordnung bemerkenswert war. Da könnte man jetzt viel kontrovers drüber diskutieren. Und viele andere Dinge. Also ich glaube, dass wirklich, dass die EU sich für das Organisieren eines guten digitalen Rahmens, eines guten digitalen Marktes bemerkenswert gute Fortschritte macht. Und dieser Impfnachweis ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ne? Man muss sich wirklich klar machen, dass in der ganzen Welt keine andere Großregion sich geschafft hat, so einen Impfnachweis auf die Beine zu stellen. Und jetzt diverse Gespräche über die WHO vermittelt mit diversen anderen Ländern und Regionen laufen. Ne? Das ist schon, also die EU ist da ganz vorne dran. Ne? Und jetzt zu eIDAS zurück. Das gibt's ja schon länger, wie du richtig gesagt hast. Und natürlich, um sowas zu verstetigen, ne, wenn wir im digitalen Binnenmarkt in der EU ein verlässliches System von digitalen Identitäten, entsprechenden Akteuren, ne, den Vertrauensdienstleistern nach EIDAS-Nomenklatur und Derivaten, ne, also das Unterschriftsarten. Wir sind natürlich besonders interessiert an der Möglichkeit, Daten auch zu zertifizieren oder zu unterschreiben. Sowas kann gewissermaßen die digitale Infrastruktur sein für einen Markt von digitalen Dienstleistungen und Produkten. Da bin ich total begeistert, ne, dass da viel gemacht wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, ne, wenn man sich anguckt, wie viele Player es gibt, die EIDAS-konforme Signaturen ausstellen können und so weiter, das ist eine sehr, sehr kleine Liste. Ne. Also die bürokratischen Hürden sind enorm hoch, ne, um konforme qualifizierte Signaturen und so weiter ausstellen zu können. Ne. Deswegen machen das nur sehr wenige. Da könnte man diskutieren, ob man das ein bisschen korrigieren sollte. Ne. Aber wir konkret arbeiten mit der D-Trust schon seit längerem zusammen, die einer dieser Player ist, ne, und können über EIDAS-konforme Siegel arbeiten und sehen da eine große Zukunft drin, ne, dass wir in Europa einen sehr verlässlichen digitalen Rahmen haben.
Das heißt, sowas wie das BSI oder andere Ministerien haben euch jetzt nicht so in dem Sinne.
Genau. Das war der zweite Teil der Frage. Also doch, wir haben uns intensiv mit dem BSI auseinandergesetzt und sind davon also wirklich intensivsten Prüfungen unterzogen worden. Das ist ja auch richtig. Ne? Ich meine, das ist sind hochsensible Daten. Es ist ein Service, der aus der Pandemie raushelfen soll. Es gibt viele gute Gründe, warum das bitte nicht unverlässlich oder hackbar sein sollte, so ein System. Und klar, da mussten wir uns einen guten Teil der Zeit mit Kollegen vom BSI auseinandersetzen, natürlich auch Leuten vom RKI und vom Datenschutzbeauftragten und so weiter, also die üblichen Verdächtigen. Und das sind gute Leute, ne? Die haben zweistellige Anzahl von Pentestern auf uns losgelassen und sowas, die alle wirklich ihr Fach verstehen. Und auch das finde ich, natürlich findest du das in dem Moment, wenn du da unter größtem Zeitdruck arbeitest, denkst du so, ja komm, es wäre jetzt auch schön, wenn wir einfach ausrollen könnten. Aber natürlich ist es in der Summe richtig, ne, dass das tief geprüft wird. Und es ist ja auch eine Anwendung, die im Namen des RKI rauskommt. Ne. Das ist keine IBM und keine UBERT-Applikation, sondern eine RKI-Lösung draußen. Und dann ist es richtig, wenn das nach den höchsten Maßstäben geprüft wird. Und generell, ne, weil du jetzt, ne, IT-Sicherheitsgesetz und BSI-Rolle und so weiter, auch da glaube ich, ne, wir müssen es schaffen, wir sind ja in Deutschland jetzt speziell, jetzt rede ich mal nicht über die EU, sondern über Deutschland, was Digitalisierung anbelangt, jetzt nicht so die totalen Vorreiter, ne. Aber was wir schaffen müssen, gerade jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode, ne, wir müssen verlässlichen Ökosystem, verlässlichen Rahmen, ne, so wie man halt früher Autobahnen gebaut hat, müssen jetzt verlässliche Datenräume geschaffen werden. In der EU, aber auch in Deutschland, ne? Und dazu gehört ein starkes BSI sicherlich dazu, ne? Weil die Cybersecurity ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn das alles gehackt werden kann, dann ist es witzlos, ne? Dann gehen die Firmen pleite, die digitale Produkte rausbringen. Und die BürgerInnen haben keinen Spaß damit. Das heißt, sowas wie das BSI und ähnliche ist natürlich sinnvoll und sollten gut ausgerüstet sein. Ne?
Jetzt hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, denn die wollte ich dir stellen im Kontext der Politik. Ne? Ich war jetzt ja auch ab und an mal in Berlin und habe dort mit der Politik das eine oder andere entsprechend bewegen wollen. Habe das als sehr positiv eigentlich wahrgenommen, auch wie durchaus innovativ die Menschen dort inzwischen denken. Du hast jetzt sehr viel Positives über die EU auch gesagt. Vielleicht trotzdem noch ein, zwei Statements zur Politik, auch zu Berlin. Hat das geholfen oder hat das eher verlangsamt?
Also ich kann generell sagen, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, durch die Pandemie, es gab viele Sachen, die wirklich bemerkenswert waren. Und eines davon war, wie unkompliziert, schnell, fehleroffen die Verwaltung agiert hat. Fand ich spektakulär, muss ich ehrlich sagen. Also als Startup die ersten Corona-Soforthilfen bekommen haben, ne, ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es überhaupt nicht ernst genommen, ne, weil ich dachte, das kommst du eh nicht, brauchen wir gar nicht erst beantragen, weil wird 3 Tage Beantragungszeit dauern und dann wirst du abgewiesen und so. Wie schnell das geklappt hat, und wir hatten das wirklich, ich glaube, 5 Tage später auf dem Konto oder so, ne, nachdem es angekündigt war. Und das war nicht die einzige Sache. Ne? Wir wissen ja, es gab unterschiedlichste Runden und da wurde Tag und Nacht gearbeitet in den Behörden auch. Das fand ich schon wirklich stark, muss ich echt sagen, ne? Wie unser Staat sich reingehängt hat und wie, über wie viele Schatten die gesprungen sind, die Leute. Ne? Und wie zum Beispiel Fehlertoleranz geübt wurde, ne? Was ja Behörden typischerweise eigentlich gerade in Deutschland irgendwie gar nicht können. Ne? Also dass da zum Beispiel das eben so schnell gemacht wurde, dass auch klar war, es wird auch massiv Betrug geben. Und gab es dann auch, ne? Da musste man teilweise wieder zurückrollen und so. Das fand ich stark und ich würde mir wirklich wünschen, ne, dass ein bisschen was von dem Spirit hängen bleibt. Und wir auch, wenn die Pandemie vorbei ist, darin arbeiten und die Behörden vielleicht nicht ganz so im Hauruck-Modus, das wird nicht dauerhaft gehen, ne, aber Lust daran gewonnen haben, schneller zu arbeiten und auch mal über den Schatten zu springen und auch mal ein Risiko einzugehen, ne, in der Regulierung oder in der Verordnung oder was man auch immer man dann für ein Instrument wählt. Ne. Also das fand ich toll und generell bin ich einfach, das ist unschwer zu erkennen, ich glaube, dass Regulierung sinnvoll und richtig ist. Ne. Der Regulierung kann Märkte schaffen, kann Dinge ermöglichen, die du als Unternehmen niemals schaffst, auch nicht als Verbund von Unternehmen. Und ein intelligenter, mutiger Regulierer, ne, ist ein Akteur, der Märkte bereitet. Das und in der Digitalisierung umso mehr. Und das, glaube ich, brauchen wir. Und wie gesagt, ich glaube, dass die EU ganz gut vorankommt damit momentan. Lieferkettengesetz hatte ich genannt, ist übrigens eine deutsche Initiative, ne, die in die EU gerade gebracht wird. Also Deutschland ist auch nicht überall lame, sondern macht auch tolle Sachen. Ne. Und ich glaube, da werden wir vielleicht noch mehr sehen in der Richtung.
Das klingt wie eine Bewerbung als Politiker, aber ich hätte es nicht besser sagen können oder zusammenfassen können. Also ich glaube, da sind wir durchaus ähnlich gedanklich gestrickt. Aber na, wer weiß, vielleicht machst du nach dem Start dann doch was anderes noch in Berlin. Danke für die Antwort.
Ja, gerne.
Jetzt interessiert mich natürlich noch zum Schluss, jetzt haben wir so viel erzählt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt würde ich auch gern darüber sprechen, warum du es machst. Du hast natürlich eine hohe intrinsische Motivation, habe ich rausgehört. Aber wie funktioniert denn das Revenue Model? Kannst du dazu etwas sagen oder möchtest du was dazu sagen?
Ja, das ist kein Problem. Also wir haben im Prinzip zwei Modelle. Ne? Das eine Modell ist eins, was pro Device wie so eine Art Mobilfunkvertrag funktioniert, wo man einfach eine Fee zur Absicherung eines Devices bezahlt. Am einfachsten vorstellbar, ne, ich habe eine Telematiktarif für ein Kfz und habe da eine kleine Box, die Daten, Beschleunigungsdaten aus dem Kfz aufzeichnet, dann kann so ein Modell gut funktionieren. Und wir haben ein transaktionales, was pro Evidenz funktioniert. Ne? Das wäre jetzt übertragen aufs Kfz, wenn nur Schadenevents quasi bezahlt würden. Oder wir haben ja Aktivitäten im Bereich Water Leakage, ne, da passt es tatsächlich ganz gut, ne, wo das Entscheidende eigentlich ist, den Wasserschaden zu detektieren und zu melden. Ne. Dafür sind Versicherer auch bereit, signifikant Geld zu bezahlen. Dann passt so ein transaktionales Modell besser. Ne. Und das sind die beiden Modelle.
Danke dir.
Gerne. Sehr schön. Ja, dann haben wir tatsächlich auch neben den ganzen vielen spannenden technologischen und fachlichen Inhalten zum Schluss auch noch zwei ganz persönliche Fragen an dich, Stefan. Das eine ist, reden wir natürlich auch viel zum Impfen und Impfzertifikat. Natürlich dann auch die Frage, wenn du sie uns beantworten magst, ob du denn auch schon geimpft bist.
Ja, ich bin schon geimpft. Habe durch aus medizinischen Gründen sozusagen eine Priorisierung erfahren. Also ist ja jetzt auch nicht unbedingt was man, aber in dem Fall war es halt ein Vorteil, ne?
Absolut.
Und bin deswegen schon komplett geimpft,
ja. Ja, sehr schön. Und dann natürlich auch die Frage, so auch in die persönliche, private Richtung. Jetzt hast du natürlich sicherlich viel um die Ohren mit den ganzen Ausarbeitungen und wahrscheinlich auch viel Pressearbeit oder generell viel Arbeit zu tun. Aber was machst du denn so privat, um dich, sage ich mal, von dem ganzen Trubel zu erholen? Gibt's da was, was dich besonders begeistert?
Ja, also ich habe 4 Kinder, ne? Deswegen alle, die wissen, was das bedeutet, werden ahnen, dass da jetzt nicht so viel Hobbys und dann mache ich noch das und gehe hier zum Badminton und so, ne? Sondern leider ist da, aber ich meine, was heißt leider? Ist natürlich auch großartig, Kinder zu haben und toll. Aber das füllt natürlich viel der Nicht-Arbeitszeit aus. Ne? Und ansonsten haben wir uns kurz vor Corona einen Hund angeschafft, der mein treuer aus dem Homeoffice raus Begleiter geworden ist. Das heißt, ich mache gerne, drehe da mit Runden. Aber ich freue mich auch riesig, wenn es entweder Partys gibt und man gut essen gehen kann. Ich liebe es, in gute Restaurants zu gehen und sowas. Und habe das wirklich sehr vermisst, muss ich sagen, in den letzten Monaten, dass das nicht mehr ging. Und auch durchaus in Kölsch-Kneipen. Ne? Also ist jetzt nicht immer
ferner Restaurant. Ist auch nicht so verkehrt, absolut. Ja, sehr ja. Schön. Ja, Stefan, dann ganz lieben Dank für die spannenden und wirklich unterhaltsamen Einblicke zum digitalen Impfzertifikat. Ich glaube, neben den technologischen Fortschritt und digitalen Entwicklungen, finde ich, ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Beitrag für die Gesellschaft insgesamt und zum Wohl aller jetzt auch, was in Richtung zukünftigen Entwicklungen angeht. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen zum Thema Auswahl und Entwicklungsprozess, was eigentlich da dahinter steckt. Und natürlich auch, dass das Zertifikat mehr als nur ein QR-Code ist, ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen. Und natürlich auch die interessanten Einblicke in der Zusammenarbeit zwischen euch und IBM. Ich glaube, da waren ganz viele interessante Aspekte dabei. Und vielleicht zum Schluss, nicht, dass dir tatsächlich langweilig wäre, sowohl beruflich als auch privat, aber vielleicht für alle die sagen, oh, ich würde tatsächlich mal gerne mit dem Stefan einen Austausch ich sage jetzt mal bewusst YouBirch, weil ich glaube, zum Impfzertifikat wollen bestimmt einige mit dir sprechen. Wo, auf welchen Kanälen kann man dich denn am besten erreichen?
Außer bei YouBirch. Also ich bin tatsächlich, gehöre noch zur Generation der Twitterer. Ne? Bin gern auf Twitter unterwegs und businessmäßig natürlich viel auf LinkedIn. Das sind eigentlich die beiden Hauptkanäle, würde ich mal sagen, wenn mich jemand erreichen möchte.
Ja, perfekt. Dann packen wir das natürlich auch in die Shownotes, dann ist der Weg zu dir natürlich noch kürzer. Vielen Dank an dich für die spannenden Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team für die heutige Session. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis bald. Ciao.
Danke, ciao.